Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Der Podcast Nummer 1 heute mit der Trend-Vordenkerin Nummer 1 und dem Trend des Jahres. Und der heißt, wir leben alle nur noch in Extrem. Überfordert oder gelangweilt. Maximalismus oder Minimalismus. Burnout oder Bore-out. Es gibt nichts mehr dazwischen. Warum das so ist, sie erklärt es uns von der Avantgarde Group, Managing Director Sabine Rock.
Man muss schon auch jetzt gerade viel wachrütteln und sagen, so alles, was jetzt gerade so in dieser Mitte passiert, so dieses ganze Mittelmaß, das braucht halt einfach gerade keiner. Ja? Also du musst ein relevantes Angebot machen, was laut ist in die eine Richtung oder ein relevantes, starkes Statement so in diese andere Richtung, weil für alles andere haben die Leute ja schlichtweg keine Aufmerksamkeit und kein Interesse auch irgendwie so mehr. Ja?
Ihre Keynote, das ist ein Wake-up-Call für die ganze Branche, für alle Entscheider und Markenmacher. Und ich kann jedem nur sagen, wann auch immer du die Chance hast, mal eine Keynote von Sabine Rock zu hören, don't miss it.
Wir sehen, wie diese Grenze zwischen echt und fake neu verhandelt wird und dann wird incentiviert nach eben Originalität und dann nach Engagement und dann kann man da richtig Geld verdienen, wenn man diesen Mechanismus gut für sich einsetzen kann.
Ich habe sie jetzt bei Avantgarde Voices selbst live on stage erlebt. Das ist eines der führenden internationalen Thought Leadership Formate. Und ich durfte da das Panel moderieren. Und danach war mir sofort klar, ich muss Sabine unbedingt zu Tomorrow einladen. Diese extreme Zeit, in der wir leben und diese extremen Antworten, die es braucht, um zu bestehen, da gibt es so viel zu lernen. Und ich kann euch versprechen, wer diese 60 Minuten hier gleich hört, der wird einen anderen Blick aufs Business haben. Am Ende des Podcasts verrate ich euch natürlich auch, was meine beiden Lieblingslearnings sind. Sabine ist übrigens in einer Doppelfunktion bei der Avantgarde Group, der Leading Agency für Brand Experiences mit 12 Büros von London bis Shanghai. Sabine ist Managing Director und sie ist Managing Director vom Trendbüro. Damit ist sie definitiv das Brain fürs Morgen, jetzt hier in Tomorrow. Hey Sabine, willkommen bei Tomorrow.
Hallo Tom, ich freue mich so.
Ich freue mich auch total. Sabine, wenn ich deine Keynote richtig verstanden habe, glaube ich, ist eins der großen Learnings, dass es gerade für Brands eine extreme Zeit ist, eine Zeit der Extreme.
Mhm. Ja, genau. Wir glauben, also ich bin ja Geschäftsführerin vom Trendbüro und von der Avantgarde in Deutschland. Das heißt, für uns ist es immer ganz wichtig zu dekodieren, wie kannst du Marketing machen, was so den Nerv der Zeit einfach trifft, ja, was anknüpft an diese Gefühlslage, die da gerade herrscht, ja. Und da ist uns für 2025 eben aufgefallen, dass wir finden, dass es so ganz gegensätzliche Stimmungslagen eigentlich sind, die teilweise in derselben Person vereint sind, nämlich dieses einerseits Gefühl starker Überforderung und gleichzeitig auch Unterforderung, also so dieses overwhelmed und underwhelmed at the same time. Ja, einerseits ist sehr viel Langeweile im Markt, also die Leute sind so drüber, alles kommt immer wieder so in der neuen Form, jetzt natürlich auch verstärkt durch KI, man hat so vieles auch schon mal irgendwie gesehen, ja, und gleichzeitig ist da eben auch so eine Überforderung und man sucht diese Dinge, die vielleicht einfach so ein bisschen uns dabei helfen, so wieder runterzukommen, ja, so ein bisschen innerer Frieden, so auch so ein bisschen diese Safe Spaces und deshalb haben wir ja auch in dieser Keynote eben so dieses sehr überzogene, plakative Statement rausgegeben. Es ist eigentlich so diese Mischung von Burnout und Bore-out at the same time. Ja.
Das heißt, es gibt nichts mehr dazwischen. Die Mitte ist auch wirklich aus Marketing-Sicht, aus Markensicht komplett tot 2025.
Ja, das ist jetzt natürlich, du weißt, wir reden hier in den Extremen, ja, weil ich glaube, man muss schon auch jetzt gerade viel wachrütteln und sagen, so alles, was jetzt gerade so in dieser Mitte passiert, so dieses ganze Mittelmaß, das braucht halt einfach gerade keiner, ja. Also du musst ein relevantes Angebot machen, was laut ist in die eine Richtung oder ein relevantes, starkes Statement so in diese andere Richtung, weil für alles andere haben die Leute ja schlichtweg keine Aufmerksamkeit und kein Interesse auch irgendwie so mehr, ja.
Aber wie ist das entstanden? Woher kommt das? Warum leben wir so in Extrem? Ich meine, wir leben das ja schon in der Politik, dass es mehr nur noch links oder rechts gibt und die Mitte sich auflöst. Aber dass es jetzt auch in unserer Gesellschaft so ist, dass es da entweder totale Begeisterung gibt, Overexcitement, oder ich bin total gelangweilt. Warum ist das so?
Ich glaube natürlich, dass vieles gerade passiert. Also um jetzt mal das eine zu erklären. Ja, so, warum gibt es jetzt gerade so diesen großen Trend nach, sagen wir mal, Stille, Ruhe, Einkehr, so dieser innere Rückzug? Weil es ja im Kontext des Megatrends Hersification, ja, einfach, glaube ich, passiert, dass du das Gefühl hast, man hat die Kontrolle über das verloren, was so global passiert. Ja, so diese ganzen Permakrisen, überall machst die Zeitung auf und hast ja das Gefühl, es ist alles total schlimm, aber ich habe auch keinen Einfluss darauf, ja. Worauf ich aber einen Einfluss habe, ist mein eigener Körper. Also da kannst du jetzt mit der Uhr, da kannst du alles tracken, da kannst du versuchen, alles zu managen, alles ins Positive zu verbessern und zu drehen. Und in diesem Kontext der Healthification oder sagen wir mal so diesen Rückzug aufs Private, aufs Innerliche, aufs Körperliche, da schottest du dich so ein bisschen ab und sagst, boah, mir ist eigentlich alles zu viel, ich mache jetzt das, wie ich diesen Mikrokosmos hier irgendwie so stabil halten kann, ja. Und einerseits, das ist jetzt so quasi erklärt so ein bisschen, warum gibt es so diesen Rückzug, jetzt ganz verkürzt erklärt natürlich. Und dann gibt es auf der anderen Seite so diese große Langeweile. Ja, wir verbringen so viel Zeit einfach vor den Screens, erleben aber dann einfach so wenig. Ja, wirklich, was du so mit allen Sinnen riechen, schmecken, andere Menschen berühren, also einfach so draußen sein in der Welt. Wir verbringen ja auch so viel Zeit mittlerweile zu Hause. Und es besteht aber so eine große, große Sehnsucht danach, einfach was zu erleben, ja, im Moment zu sein, wirklich was zu spüren. Und da haben wir einfach gerade auch jetzt gerade durch KI so viel neue Möglichkeiten, Dinge erlebbar zu machen oder räumlich erlebbar zu machen, dass da einfach so zwei Richtungen gerade sich so rausbilden, die gleichzeitig relevant und gleichzeitig wichtig sind. Ja.
Was ich total spannend finde, dass das auch eben von der Gen Z kommt, nach euren Erhebungen, dass auch die, die ja eigentlich Digital Native sind, die immer always on sind, die nicht schnell genug swipen können, dass es da so eine neue große Sehnsucht nach Ruhe gibt. Ich habe eine Zahl gesehen in deiner Keynote, 560% ist die Nachfrage-Search-Ergebnis auf Pinterest hochgegangen. Auf Suche nach Quiet Places.
Quiet Places, Quiet Life. Gerade auch die Gensers, die zum Beispiel auch Quiet over Thrill-Seeking Vacations zum Beispiel gerade suchen. Einfach mal so richtig runterkommen. Einfach irgendwo mal in Ruhe Zeit verbringen. So mal sich auf sich selber konzentrieren. Und da habe ich auch, das ist aus dem Accenture, aus Accenture-Daten, haben wir eben diese schöne Analyse, die ich finde sehr treffend war, dass in dieser Generation, die so durch Überstimulation eigentlich groß geworden ist, eigentlich so etwas, was langweilig ist, eigentlich fast so ein Akt der Rebellion ist, ja, so, wow, ich mache jetzt mal was richtig Langweiliges, ja, oder ich glaube, so kann man das vielleicht auch ein bisschen sehen, weißt du, so dieses ganze Granny-Core, ich meine, die Leute wollen jetzt wieder lernen zu häkeln, ziehen sich irgendwie so an in Beige und mit Polunder, ja, ich meine, das ist jetzt auch langsam wieder so ein bisschen durch, aber das ist ja diese Sehnsucht nach Ruhe, Bausparvertrag, im Eigenheim sitzen und sonntags einfach Kuchen essen, weißt du, vielleicht so eine Zukunft, die für diese Generation vielleicht gar nicht mehr so realisierbar ist und die dadurch so eine Sehnsucht, so ein Sehnsuchtsort auch einfach wird, ja.
Aber ist das nicht irre, dass es gerade zu einer Zeit passiert, wo KI, künstliche Intelligenz, so overwhelming ist für alle? Das ist so erschlagend, überbordend für alle und dass gerade dann und gerade bei Gen Z dann diese Sehnsucht nach, ja, Ruhe kommt?
Ruhe, Gemütlichkeit. Es ist eigentlich ja total, es ist, finde ich, total logisch, gell? Und dass du auch als junger Mensch dieses klassische Zukunftsversprechen, mit dem jetzt Leute wie du und ich noch so groß geworden sind, so, wow, du hängst dich einfach total rein und dann wird irgendwann alles super so in 20 Jahren. Dann hast du richtig Geld, dann hast du eine Karriere, dann hast du vielleicht ein schönes Haus, hast vielleicht Kinder. So diese ganzen Versprechen, die so stark in die Zukunft gehen, die sind ja für die zerrinnen jungen Leuten ja so ein bisschen zwischen der Hand. Viele können sich vielleicht, haben Sorge, ob sie sich überhaupt jemals eine Familie leisten können. Eigenheim ist so für die, die nicht erben, vielleicht in ganz weite Ferne gerückt. Das heißt, da, was ja passiert, ist auch so ein Rückzug auf den jetzigen Moment. Weißt du, so was ist jetzt für mich gut? Also was tut mir jetzt gut? Weil ich kann jetzt nicht hier alles verheizen und wer weiß, ob der Planet in 30 Jahren überhaupt noch bewohnbar ist. Weißt du, so, warum sollte ich jetzt die ganze Zeit einzahlen in so ein Zukunftsnarrativ? Ich möchte, dass es jetzt für mich sich stimmig anfühlt und auch nicht nur, dass es gut ausschaut, sondern wie fühlt sich's für mich an? Weil wir jetzt ja auch einfach so gelernt haben die letzten Jahre, so weißt du, so auf diese inneren, dieses innere Gefühl auch einfach so zu hören. Oder auch nicht nur, wie schmeckt jetzt ein Essen, sondern wie fühlst du dich denn dabei? Wie fühlst du dich denn danach? Geht's dir danach? Hast du Energie oder bist du voll down? Oder also, dass wir so dieses, ich will es nicht sagen, so dieses KPI-Gefühl, aber so dieses, wie fühlt es sich an, ist einfach eine Frage, die war, glaube ich, vor 10 Jahren noch nicht so wichtig, wie sie jetzt heute ist.
Aber wenn das neue Lebensgefühl auch gerade der Gen Z ist, was bedeutet das für Marken? Was bedeutet das für die ganze Kommunikation, in der wir leben? Das bedeutet ja alles nochmal rethink, nochmal völlig neu drüber nachdenken.
Ja, oder? Ja. Also ich denke, dass es auf jeden Fall, war es ja eigentlich schon immer, wenn man gutes, relevantes Marketing machen wollte. Aber ich denke, dass es wichtiger denn je ist, so raus zu zoomen, auch aus den Themen, die man als Marke kommunizieren will. Weißt, es ist so viel in den Marketingabteilungen, so viel dieser Fokus. Okay, was sind jetzt dieses Jahr, was sind jetzt die Kernmessages? Was wollen wir jetzt mit diesem Produkt sagen? Was soll da irgendwie ankommen? So, also weißt du, so diese andere Seite so, was suchen Leute denn überhaupt? Was willst du denn gerade überhaupt konsumieren? Was will man denn überhaupt gerade hören? Und das dann, glaube ich, wenn man es schafft, diese Schnittstelle zu bauen zwischen dem, was will ich denn als Marke, aber was wollen denn die Leute auch einfach gerade? Ja? Wenn das so zusammenkommt, dann entsteht ja so diese Kernschmelze und dann ist was plötzlich total relevant. Ja? Deshalb glaube ich einfach, dass es eine Zeit ist, wo man als Marketier sehr weit rauszoomen muss aus dem, was einem selber gerade so wichtig ist. Weil man hat natürlich eine Agenda mit seiner Marke oder mit seiner Produktlinie oder mit seinem Relaunch oder was auch immer. Und zu schauen, ja, aber wo können wir denn hier anknüpfen? An welche Bedürfnisse können wir denn gerade anknüpfen? Und dann ist es, glaube ich, eine Zeit, in der man sehr fein kuratiert, fast so eine Art Mood-Management anbietet. Weißt du, sagst, wir können einerseits, haben wir hier so diese lauten Sachen, da holen wir dich jetzt, da ziehen wir dich mit von der Couch, da kannst du was erleben, da triffst du andere, da wird es dich multisensual wirklich aus den Latschen hauen, ja, und da ziehen wir dich auch einfach, da vergisst du einfach mal alles um dich herum. Und dann gleichzeitig kann aber auf dieser Klaviatur dieselbe Marke auch Momente anbieten, die sehr still sind, weißt du, die so ganz intim vielleicht auch sind, die so ganz privat sind. Ich glaube auch, dass es nicht mehr nur das eine und oder nur das andere für eine Marke gibt, sondern dass man eben so diese Bandbreite bespielt und einfach schaut, wo ist jetzt was stimmig und wo hole ich die Leute jetzt mit was ab.
Also eher Double Think.
Double Think, genau, dass zwei Sachen auch gleichzeitig wichtig sein können, also richtig und wichtig sein können. Also dass es nicht entweder das eine oder das andere, sondern eben, wie du sagst, so dieser Begriff des Double Think. Also wie können wir denn damit auch leben, dass zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig wahr sein können? Und wie können wir das denn auch einbauen, dass wir damit klarkommen, dass es sowohl das eine und für manche Momente aber das andere vielleicht richtig ist, ja?
Ich finde es total spannend, was ihr für Learnings daraus gezogen habt, weil es eben auch so viel erklärt. Tomorrow ist ja ein Luxury-Podcast und die ganze, vor allen Dingen Luxusindustrie, leidet ja seit Monaten über Quartale, dass plötzlich in der Fashion kein richtiger Hype mehr entsteht, egal was die Brands auf den Markt bringen, so richtig Hype is over. Plötzlich haben sie Riesenverluste, Gucci allen voran, jedes Quartal -25%. Die ganze Uhrenindustrie ist im Moment geschockt, weil nichts so richtig geht, weil dieser Hype plötzlich aufhört. Autoindustrie war gerade IAA hier in München, haben wir auch erlebt, so richtig Hype ist nicht da.
Ja, ich denke schon, dass Erwartbarkeit vielleicht ein großes Thema ist. Weißt du, weshalb man jetzt hier auch sieht, dann manifestiert sich das in so Ideen, wie das jetzt Louis Vuitton kommt jetzt mit dem Louis, weißt du, kommt jetzt mit diesem monumentalen Schiff einfach ins Business District, ja. Also, dass du irgendwie merkst, so, okay, wow, wir müssen jetzt andere Register ziehen, um wirklich noch zu begeistern, ja. Und es muss aber nicht immer nur das noch lautere, noch größere. Also, wir haben ja über dieses Thema Maximalismus gesprochen, dass genau das halt auch so ein sinnbildlich, so eine Strategie ist, jetzt zu sagen, okay, dann macht Hailey Bieber halt diesen riesen Lipgloss. So, Leute, schaut mal her, ja. Den müsst ihr jetzt aber wirklich mal sehen, ja. Aber das ist eben, dass man eben nicht mehr nur dadurch raussticht, dass das jetzt noch größer, noch lauter, noch ungesehener wird, sondern dass man eben auch durch diese ganz leisen Sachen jetzt wieder rausstechen kann. Wir hatten ja auch in der Keynote das Beispiel, dass ich das jetzt sensationell finde, wie jetzt zum Beispiel Emirates, die finde ich auch gerade in ihrer Luxus-Journey einfach ganz tolle Offers machen, dass die jetzt sagen, es gibt jetzt, sind es die erste Fluglinie, die für Autismus zertifiziert, also die spezielle Customer Journeys anbieten für Leute, die auch einfach, für die vielleicht sehr viel einfach zu viel ist, zu laut, zu viele Menschen, zu viele Gerüche. Also weißt du, finde ich total stark in diesem Moment, wo die Versuchung noch mehr zu machen, in diesem Moment zu sagen, vielleicht ist auch weniger für viele Leute gerade genau das, was es braucht, weil es dann dadurch total stimmig wird. So, ja.
Aber krass, dass es nur die beiden Pole gibt, entweder Minimalismus oder Maximalismus. Und du hast gerade das Beispiel erwähnt mit Louis Vuitton und The Louis. Es ja heißt. Also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen auf Social Media. Man denkt erst, okay, das ist ein neues Kreuzfahrtschiff, was da von Louis Vuitton kommt, aber es ist in Wahrheit ein neuer Flagship Store in Shanghai und er sieht aus wie ein Schiff, also überbordend groß, einfach mal in die Haupteinkaufsmeile gestellt und ist ja wirklich XXXL. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sabine, als ich den gesehen habe, dachte ich so, okay, wow, die Pläne dafür haben Sie garantiert vor Covid gemacht, oder?
Ach so, ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass Sie gerade, dass die Pläne nach Covid entstanden sind, weil Sie eben gemerkt haben, jetzt trennt sich gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und entweder schaffst du es jetzt im echten Leben, weißt du, so dieses in real life, entweder schaffst du es jetzt, die Leute auch abgesehen vom Screen, abgesehen von der Online-Journey, abgesehen von was auf Instagram, TikTok und sonst was passiert, dass es jetzt eben zu so einem Premium Aspekt wird, wirklich im echten Leben was zu bieten, wo du dir wirklich denkst, krass, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, weil wir haben ja gefühlt jetzt gerade alles schon gesehen. Also weißt du, es passiert ja alles in einem Kontext, wo selbst du und ich, jetzt sind wir keine Geeks, auf Knopfdruck uns einen Film machen können, da schwimmt jetzt hier der Wal durch diesen Meetingraum. Ja, wir haben auf Knopfdruck Bilder produziert von allem, was wir uns jemals irgendwie in unseren kühnsten Träumen nicht vorgestellt hätten. Das heißt so dieses, es gibt ja das Ungesehene nicht mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt das Ungefühlte, weißt du? Und vor diesem großen Schiff, da stehst du dann und bist echt so, krass, das gibt's jetzt nicht, oder? Also verstehst du, was ich meine? So dieses einfach nur ein Bild. Ein Bild reißt ja keinen mehr aus den Latschen, ja? Du brauchst jetzt Dinge, so dieses Ungefühlte ist die neue Benchmark. Und vor sowas stehst du und kannst es selber nicht glauben, aber du siehst einfach, es ist wahr, es steht jetzt wirklich da. Weil wir wissen ja auch nicht mehr, was ist überhaupt noch wahr und was ist jetzt einfach nur irgendwie ein gutes, gut gerendert oder irgendwie gut mit Midjourney designt. Sowas bricht dann halt einfach da so komplett einfach mal durch und sagt, okay, es steht einfach in echt irgendwie da und das ist einfach krass.
Wow, das ist ein spannender Gedanke. Das Ungefühlte ist das neue Ungesehen.
Glaube ich, ja.
Krass. Was bedeutet das natürlich auch für die Brand Experience, wenn so ein Schiff plötzlich zum Store wird in Shanghai? Maison Monumental nennt Louis Vuitton oder LVMH als Luxury-Konglomerat das Ganze ja auch. Viele kennen ja in New York diesen neuen Louis Vuitton Store, wo der aus Koffern besteht, wo man denkt, da sind einfach Koffer gestapelt und alle bleiben stehen, machen ihre TikToks, ihre Instas und machen natürlich dadurch tolle Werbung für den Brand. Jetzt sagen sie in Shanghai, ein Gegenbeispiel, da lassen wir einfach ein Schiff mitten in die Stadt fahren, bedeutet das auch, okay, wir müssen dieses Gefühl schaffen, das bedeutet aber auch für alle Brands, für alle Marken, wir brauchen eine andere Architektur, dass eine Architektur ja eben auch nicht mehr einfach fancy, nice und funktional sein muss, sondern eben auch ein völlig neues, ungefühlt Ausdruck.
Ja, das glaube ich schon, weil ich eben davon überzeugt bin, dass so dieses, dass so dieser große Differentiator jetzt eben dieses emotionale Journey oder eben dieses Experience Design, also wie fühlt sich das jetzt an? Wie fühle ich mich jetzt in diesem Raum? Weißt du, also in was für einem emotionalen Status gehe ich da rein in diesen Laden, theoretisch, jetzt um beim Beispiel zu bleiben, und wie gehe ich dann wieder raus? Also weißt du, wie haben sie das gemacht? Wie haben sie mich da durchgeführt? Und was war so dieser Blumenstrauß an Emotionen, der da so passiert ist? Also da stehen wir jetzt ja auch gerade, glaube ich, an so einem Punkt, wo so eine sinnliche Explosion an Erlebnissen jetzt passieren wird. Ja? Also ich habe jetzt da was gesehen, wie heißen die? Gaia Project Insects heißt das Projekt, glaube ich. Die haben jetzt ein Wearable gebaut, so ein Prototypen. Da kannst du einen Baum anfassen und du fühlst, wie sich dieser Baum gerade fühlt. Also weißt du, das sind natürlich jetzt so Beta-Thinking, so Prototyping, aber da sieht man ja, was gerade passiert, nämlich dass so diese Grenze dessen, was erlebbar oder die Grenze dessen, was fühlbar ist, die bewegen wir ja gerade, weißt du? Und da muss man jetzt, glaube ich, als Marke, da muss man jetzt früh dabei sein zu sagen, das ist natürlich, da braucht man jetzt viel Hirnschmalz dazu, ja. Wie gestalte ich ein Erlebnis, das jetzt so einfach mal den Anspruch hat, das hat so noch keiner gefühlt, ja? Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung. Aber das Schöne ist ja, es ist keine Herausforderung, die du jetzt einfach irgendwo prompten kannst und dann kommt die Lösung raus. Weißt du? Also ich glaube, indem wir uns mit dieser Frage beschäftigen, können wir auch so wieder rechtfertigen, wo braucht es denn jetzt wirklich auch so diese menschliche Kuration? Ja?
Aber bedeutet das aus deiner Sicht, dass der New York Store von Louis Vuitton mit den ganzen Koffern, der designt ist wie Koffer und jetzt eben das XXL-Schiff in Shanghai, dass das erst der Anfang ist für Maximalismus?
Ja, das glaube ich schon. Und vor allem, dass es eben jetzt, ist es in dem Fall so ein bisschen so Maximalismus, so ganz plump, weißt du, durch Größe und durch Dimension. Aber ich glaube eben, dass so dieser immersive Aspekt, also wie wir in so richtige Welten da jetzt eintauchen werden. Also ich habe das jetzt gesehen von Hermes, das ist ja fast so ein Rollenspiel, diese Mystery Murder Challenge, ja, die jetzt gemacht haben, wo du quasi, also ich glaube, dass das vor ein paar Jahren hätte das noch keinen Platz gehabt, weißt du, aber da gehen jetzt dann du und ich theoretisch da rein und wir lösen diesen Kriminalfall, weißt du, und sind in so einer Welt, da hätte man jetzt gedacht, ist ja vielleicht irgendwie kindisch oder verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Aber das trifft hier so wieder diesen Nerv der Zeit, weil du, sagen wir mal, noch eine Ebene tiefer in diese Markenwelt eintauchen kannst, ja, und dir dieses Angebot gemacht wird, ja, oder wie sie jetzt plötzlich auch immersive Erlebnisse bei Hermes, wo du wirklich das Gefühl hast, hey, ich reise gerade durch diesen Schal, ich reise durch die Welt, durch diese surreale Welt, die jetzt auf dem Schal, hat man die jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre lang nur angeschaut und jetzt ist die Zeit, wo wir da reintauchen, weißt du? Das finde ich genial, das fasziniert mich total.
Ja, sensationell, Mystery Murder, wo du es gerade sagst, für alle aus der Tomorrow Community, die das noch nicht gesehen haben, auch total spannend. Ich meine, wir kennen das alle in den Stores. Da gibt's die Schaufenster, dann gibt's die Tische, da ist alles nice dekoriert, was es so zu kaufen gibt, aber Hermes hat es eben weitergedreht und hat da wirklich einen Case draus gemacht, dass zwar Produkte präsentiert sind, die es zu kaufen gibt, aber das Ganze eben in einer eigenen Crime Story, wo man durch die Räume geht, immersiv durch die Räume geht, ja, und am Ende ein Rätsel lösen kann, wer ist der Mörder in diesem Case, was total krass ist.
Ja, aber schau doch mal, wie wir schon begeistert sind, wenn wir drüber reden. Und ich glaube, darum geht's jetzt, weißt du, einfach so diese Themen wieder zu finden, wo so ein krasses Funkeln in den Augen passiert und wo du diese Begeisterung so merkst, weil wir eben raus wollen aus diesem Flat-Thema, weißt du, alles ist so, okay, ja, ist nicht richtig und ist nicht falsch, aber es passiert nicht diese krasse Begeisterung und wir müssen jetzt einfach schauen, was sind die Cases, die so gut konzipiert sind, dass schon wir, wenn wir drüber reden, eigentlich fast ausflippen.
Ja. Shoutout, Jan Hermes. Ich meine, gerade in der Podcast-Szene ist ja True Crime so das Ding. Also alle wollen True Crime und dann zu sagen als Brand, okay, was mache ich daraus, wenn es diesen Trend, diesen Hype gibt? Ich mache einen Store mit Mystery Murder Jagd und schaffe eine völlig neue Experience. Ich meine, das ist ja einfach mal wahnsinnig schnell adapted.
Ja, finde ich auch. Sehr, sehr gut. Also ich habe auch das Gefühl, da passieren gerade viele gute Sachen bei Hermes. Also die Cases, die ich da jetzt gesehen habe, die immersiven Cases, finde ich schon spektakulär. Ja.
Ich finde es interessant, was dahinter der Gedanke ist. Und du hast gerade Hailey Bieber erwähnt, die ja wirklich einen super krassen Exit geschafft hat mit ihrer Beauty-Brand Rode. Hat sie verkauft für $1 Milliarde. Und ihre Kampagne war deshalb ja auch bekannt, weil sie eben diese XXXL-Tum und Flashing genommen hat und hat sich damit geshootet, hat Videos gemacht. Und bedeutet das im Grunde genommen, Sabine, dass eigentlich eine Hailey Bieber schon sehr früh erkannt hat oder ihr Team, ihre Brains Behind, es gibt so was Neues wie eine Sehnsucht nach Maximalismus und deshalb mache ich das, nämlich einfach nur mein Fläschchen, mein Tube, wieso ist, sondern ich inszeniere das anders.
Mhm. Ich glaube, sie hat einfach, wer auch immer jetzt in diesem Team das erkannt hat von ihr, sie war bestimmt auch sehr mutig. Ja, also das kannst du, glaube ich, nicht immer nur die Leute behind the scenes haben gute Ideen, du brauchst ja auch Leute, die das dann in der ersten Linie quasi auch so durchziehen können. Ich glaube, dass die einfach erkannt haben, es ist sehr viel guter Beauty-Content mittlerweile auf dem Markt. Ja, du kannst dich als Premium, heute machen wir ja auf den Knopfdruck machst du eine Marke, die online Premium ausschaut. Ja, dann gibst du noch ein bisschen Geld für Verbreitung. Hier gute Creators noch mit dabei. Dann schaut ja sofort alles nach Premium aus. Ja, das heißt, du musst ja irgendwas schaffen, was einfach so ein visueller Anker wird oder was so ein gefühlsmäßiger Anker wird, was einfach raussticht. Und ich finde das schön, diese Einfachheit, wie sie einfach gesagt hat, wir machen es einfach 10-mal so groß. Also weißt du, das ist so, das begeistert mich, diese Einfachheit, die aber so unglaublich effizient war. Und sie haben es ja wirklich einfach geschafft. Damit auch, dann hat Jacques Müs, die haben die großen Brezeln. Dann, was auch ein toller Case ist, die Tabby Bag von Coach, die diese riesen Tasche dann aufgestellt haben, in der man dann sogar wie in der Hüpfburg einfach auch hüpfen konnte. Ja, also es gibt jetzt ja gerade so ein ganzes Bündel an Cases, die mit der gleichen Mechanik quasi spielen. Und das finde ich dann halt auch immer so schön an unserer Arbeit, weißt du, dann so zu schauen, so, Moment mal, sowas Ähnliches habe ich doch jetzt damals schon in der Ausprägung gesehen und dann da drüben ist es das passiert. Und das dann so zu bündeln und sagen so, hey, it's a thing. Also weißt du, dann geben wir dem doch mal einen Namen und dann schauen wir doch mal an, warum ist es denn so und warum passt es denn so gerade in die Zeit? Weil das ist ja nicht zufällig, dass jetzt alle plötzlich diese Riesensachen machen. Ne?
Und die Gegenbewegung dazu ist eben der Minimalismus. Was gibt es da für Brand Experiences? Ich habe in deiner Keynote ein Thema gesehen, was ich auch ehrlicherweise erst auf dem zweiten Blick verstanden habe. Und zwar kam das Ganze von Adidas in der Nähe von Santa Fe, haben die einen 200 Meter Running Track gebaut und den haben sie mitten in die Wüste gebaut, in so eine alte Gipsmine. Und das sieht total seltsam aus, weil es ist eigentlich in der Mitte von nichts, im Nowhere, ist einfach nur diese 200 Meter Running-Bahn und sonst aber eben auch nichts.
Ja, ja,
nichts,
genial.
Nichts.
Ja, genial. Und das finde ich eben dieser Kontrast, ja, aus diesen zwei Trends, weil es gibt ja immer Trend und Gegentrend, ist ja eine Mechanik, die immer zusammen funktioniert, ja. Du hast die eine Teil der Gesellschaft macht Healthification und die anderen fangen an zu rauchen, wie verrückt, ja. Also es ist ja immer beides, geht ja immer Hand in Hand, ja. Und deshalb vor diesem Kontext der Beispiele, die wir gerade besprochen haben, finde ich, sticht jetzt auch dieser Running Track so krass raus, weil er reduziert es ja aufs absolut Minimalste, nämlich so fast so dieses Archaische, weißt du, nur so Erde, Sand, Luft, dein Körper, Schweiß und sonst gar nichts, was uns hier ablenkt. Ja, keine Regenbogenfarben, kein Plüsch, kein sonst irgendwas. Ja, was wir sonst so viel jetzt gerade sehen auf der anderen Seite vom Spektrum, dann, wie man dann wieder so durchschneiden kann, durch diesen ganzen Bass, ja, und durch diesen ganzen Lärm mit einer Idee, die eben einfach alles weglässt und dadurch so was ganz Archaisches. Und ich glaube, es ist unglaublich faszinierend, jetzt da seinen Sport zu betreiben, ja, weil es geht dann, also die Message ist ja einfach so, du konzentrierst dich wirklich so total aufs Wesentliche und alles andere lassen wir jetzt weg, ja.
Ich finde das total irre. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, jeder Marketingentscheider würde wahrscheinlich sagen, hey, nee, da muss mehr passieren.
Wo ist das Branding? Muss was?
Genau. Das sind gar keine Logos, da ist gar nichts, ist nichts an Social Media, da gibt's nicht die Instagram-Ecke, sondern das ist einfach nichts, just running.
Ja, genial.
Und es funktioniert.
Ja, genial. Und du siehst ja auch, was sie für einen Hype damit hatten, weil innerhalb von Tagen haben wir ja alle dieses Bild. Hat es ja bei jedem irgendwie so in den Feed oder in die Aufmerksamkeit geschafft. Und das finde ich wirklich beeindruckend und auch mutig. Und es zeigt auch, wie du eben so in dieser ganzen Digitalität und dieser ganzen Content-Flut halt auch einfach dieses gut kuratierte Offline und dieses gut kuratierte Phone-Free und so, nee, hier gibt's überhaupt nichts. Natürlich gibt's hier, ist es wahrscheinlich auch Instagrammable, jetzt auf diesem Nichts zu stehen, ja. Aber du weißt, was ich meine. Also so das finde ich mutig und das finde ich toll, wenn solche Entscheidungen in so einer Radikalität dann auch umgesetzt werden, weißt du? Weil es könnte auch sein, es hat dann irgendjemand mal vorgeschlagen und alle waren so, ja, geil, das machen wir mal weiter. Und dann kommt am Ende doch so ein Wolper-Dinger raus, so ein Corporate-Wolper-Dinger, wo dann doch irgendwie ein bisschen, und da haben sie es einfach durchgezogen. Und das ist halt auch für Leute wie mich, weißt du, in der Agenturbranche einfach auch toll zu sehen, wenn es mal Ideen so ganz konsequent irgendwie auf die Zielgerade geschafft haben.
Ich glaube, das traut sich doch heute überhaupt niemand mehr. Oder wie ist es bei dir? Wie ist es bei euch? Wie ist es bei der Avantgarde? Würdest du dich trauen, mit so einer Idee zu pitchen und zu sagen, hier ist die Bahn, ansonsten nichts?
Ja, ja.
Und alle gucken im Raum und sagen, what?
Und wo ist jetzt die Präsentation? Was kommt jetzt noch? Ja, ich glaube, dass wir alle auf Agenturseite aufgefordert sind, jetzt da neue Wege uns zu trauen, was ist eine angespannte Situation im Markt, ja, und gleichzeitig müssen wir uns da aber ein Stück weit neu erfinden und müssen gleichzeitig auch eigentlich radikaler werden in diesem Denken und das ist jetzt gerade eine große Mutprobe irgendwie für alle, ja, aber ich glaube, genau so funktioniert's nur noch, weil du hast natürlich, sofort hat jeder auf Knopfdruck erstmal ein Deck, was man erstmal zeigen kann, ja, kannst du ja alles ja erstmal mit KI da 50 Seiten oder 100 oder egal wie viel du halt haben willst, Content da rausspucken lassen. Das heißt, es wird jetzt ja ein gutes Konzept mit diesem strategischen Gespür, weißt du, mit diesem, was will ich hier eigentlich für einen Vibe kreieren, ja, weil das, da tut sich die KI natürlich schwer. Das heißt, wir denken gerade ganz viel auch in unserem kreativen Arbeit dran, so, was ist das Gefühl, das wir hier gestalten wollen, ja.
Also da nochmal Gefühl schlägt gesehen. Es gibt ein tolles Wording dazu, wahrscheinlich demnächst das Buzzword auf allen LinkedIn-Posts und Panels, Neuroästhetik. Mhm. Dass es eben dieses minimalistische Space-Design gibt. Das Space ist gerade für Brand-Experiences und für Kommunikation eine Neuroästhetik haben. Wie würdest du diese Neuroästhetik definieren?
Also ich glaube, es geht darum, eben so diese ganz verschiedenen Wahrnehmungsebenen mit einzukalkulieren in der Gestalt, in einer räumlichen Gestaltung. Weißt du, also jetzt eben nicht nur, ah ja, wie schaut denn das jetzt aus? Und dann vielleicht noch, ah ja, wie hört sich das an? Und dann, ah, vielleicht noch, wie ist die Haptik? Ah ja, und vielleicht noch, wie riecht es? Denn, sondern die Summe von allem, da nochmal zu schauen, so, aber jetzt lass uns halt mal testen, funktioniert das? Also welche, zum Beispiel können wir ja immer mehr tracken, wie wir Räume wahrnehmen, ja, das dann auch zu testen, was passiert jetzt genau hier, ja. Ich finde, es gibt jetzt einen tollen Case von Audi Vietnam, die dieses Jahr so einen Neuroaesthetic Test Drive gemacht haben. Also die haben Leute wirklich verkabelt, dann wurden sie in Autos gesetzt und dann hat danach quasi der Verkäufer, die Verkäuferin gesagt, schauen Sie mal, hier haben die Neuronen getanzt, in diesem Auto. Deshalb ist es eben das. Also weißt du, so finde ich, sind natürlich so Cases, die macht man ja auch ein Stück weit einfach, um den Punkt so zu machen. Ja, das wird jetzt nicht großflächig ausgerollt, aber ich finde die Denke dahinter so interessant. Nämlich so, wir versuchen einfach auch mal Themen, die erstmal unsichtbar sind, weil ich sehe jetzt vielleicht nicht, lacht jetzt der Tom, geht's ihm jetzt hier gerade gut, sondern dieses, was ich vorher auch gesagt habe, wie fühlt der sich jetzt hier gerade? Und schaffen wir es an dieses Mysterium, was schafft ein gutes Gefühl, schaffen wir das, ist das ein bisschen zu dekonstruieren und rauszufinden, welche Elemente braucht es denn wie und in welchem Mix, damit einfach so ein richtig gutes Gefühl gerade entsteht. Ja? Und das finde ich toll, das sehen wir jetzt ja immer mehr, wie das in der Architektur, natürlich auch in der Eventarchitektur, wie das jetzt so eine Disziplin ist, die da einfach so Licht in diese Blackbox irgendwie reinbringt. Ja? Aber du kannst ja auch vieles richtig machen und trotzdem ist das Gefühl irgendwie vielleicht so ein bisschen fahl. Ja? Und jetzt wollen wir halt einfach schauen, so, was sind diese Komponenten, die dann wirklich einfach so ein ganzes, stimmiges, multisensuales Ganzes ergeben können. Ja?
Und natürlich, das bedeutet eine spannende neue Transparenz, wenn ich beim Testdrive nicht nur aussteige am Ende und mich der Verkäufer fragt, hey, und wie war's? Und ich sag, ja, war nice, sondern ich mich verkabeln lasse, meine Neuronen messen lasse, meine Begeisterung messen lasse und dann sagt der Verkäufer, hey, nee, komm, da warst du schon begeistert.
Da ging's ab. Ja. Ich weiß nicht mal, was die da messen, Tom, ob das jetzt Neuronen, wahrscheinlich ist der Begriff falsch gewählt. Ja. Die hatten auf jeden Fall diese, sind halt so verkabelt, weißt du, wenn wir zum Arzt halt gehen und es wird irgendwie ein, wie heißt denn das? Nicht EKG, EEG oder
ja,
so
genau,
gemacht.
Ja, genau.
Keine Ahnung von der Medizin dahinter. Und das ist eben, da sieht man jetzt auch, wie so viel jetzt da passiert. Beispiel Avestan, diese Parfummarke, die eben dann genau das Gegenteil gemacht haben. Weißt du, die gesagt haben, wir designen einen Verkaufsraum, in dem geht's nur eben um Geruch. Also lassen wir alles, was unnötig ist, lassen wir jetzt weg. Also wir lassen auch die unnötigen visuellen Reize weg, weil wir verkaufen genau einen Duft. Und um diesen Duft maximal zu erleben, muss dann alles andere halt einfach leise sein. Ja. Und das finde ich toll, weil ich einfach das Gefühl habe, weißt du, wir werden präziser in dieser Disziplin. Und es ist nicht mehr so, ach ja, dann stellt man da noch ein Sofa, dann machen wir noch hier, klar, muss ja auch hell sein, machen wir hier einen Lichtschalter. Also verstehst du, was ich meine? Dass diese Kuration aufs nächste Level gerade kommt. Und das finde ich unglaublich spannend.
Interessant, dass du sagst, wir werden präziser, aber gleichzeitig machen die Brands, jedenfalls die, die es richtig gut machen, auch wirklich neue Experiences auf. Beispielsweise Nike nochmal, da gibt es dieses Wording, Emotional Recalibration.
Ja, der Breath Lab. Der hat uns natürlich viel beschäftigt dieses Jahr. Es gibt ja immer einfach so diese Cases, die stechen so durch, weißt du. Also und da war für mich jetzt einfach, ist der von diesem oder von letztem Jahr, der Case, wie sie diese Kapsel gebracht haben, die nicht nur eine Umkleidekabine war, sondern letzten Endes ein kleiner Space, in dem du eine Atemübung gemacht hast. Ja, das heißt, man ist da rein, dann ist da ein Screen, der erkennt so ein bisschen mit KI, wer steht denn da jetzt gerade, und dann bekommt man eine Atemübung ausgespielt, die man dann in dieser kleinen Kapsel macht. Und was ja das Tolle ist, ich gehe ja dann da raus aus dieser Kapsel und ich fühle mich anders. Also weißt du, sie haben es geschafft, mir dieses transformative Element anzubieten. Und das finde ich einfach genial als Marke. Also weißt du, das ist ja fast so ein bisschen so Lebenshilfe oder so. Also du gehst gestresst rein und gehst raus und es ist so, oh, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie anders. Ja. Und überhaupt so zu denken, dass das eine Dimension ist, die man bespielt als Marke. Weißt du, so dieses körperliche Gefühl und nicht nur einfach, wow, das ist cool, das will ich haben oder das schaut gut aus oder wow, hier sind ja coole Leute. Also weißt du, das ist nochmal so dieses, wir wollen Menschen dabei helfen, auf dieser transformativen Reise voranzukommen. Das finde ich ist ein ganz, also das ist einfach ein Spielfeld, das ist für Marken noch total neu und das finde ich ist genial, was da gerade passiert. Ja, so im Kontext natürlich vom Megatrend Healthification, dass alles sich einfach nur noch, nicht nur noch, aber dass es einfach sehr, sehr wichtig geworden ist, wie wir uns am Ende von einem Tag ins Bett legen. Ja, was spuckt der Tracker aus, wie der Tag war? Ja,
ja, total, aber wirklich next level. Ich meine, gerade so ein Schuhbrand wie Nike, ich sag mal, früher hast du einfach deinen Schuh gekauft, fertig. Dann gab's so Next Level, du konntest in den Nike Store und dann konntest du laufen, das wurde mit Video gescannt und dann hat dir der Verkäufer noch gesagt, na, der Schuh ist nicht gut, da hast du keinen guten Lauf drin, sondern nimm diesen Schuh, der hat ein besseres Fußbett. Bla bla, dann konntest du ihn irgendwie im Internet konfigurieren und konntest noch individualisieren, personalisieren, andere Farben und so weiter. Und jetzt gehst du zu Nike und hast nicht nur den Schuh, hast nicht nur das Erlebnis, sondern du kannst eben auch noch ins Breath Lab gehen und kannst deine Atmung messen lassen,
ja,
was du sonst beim Sportarzt
gemacht. Ja, genau. Und das sind ja beides interessant. Es ist ja interessant, wie es so eine Lifestyleisierung von diesem ganzen Fast Medical-Themen irgendwie gibt, ja, wie die so eine Lifestyleisierung erfahren und so raus aus diesem reinen Medical-Thema jetzt so reinkommen in so unsere Lifestyleige. Weil das ist ja einerseits interessant und was ja andererseits total interessant ist, ist, dass bei allen Themen, die du davor gesagt hast, da ging es ja noch um den Schuh. Da geht's jetzt um dich, weißt du? Und das finde ich so spannend, was da passiert. Also so dieses Feld, dieses experimentelle Feld, dass ich mich mit einer Marke verbinde, indem ich mich eigentlich erstmal mehr mit mir selber verbinde.
Total neu. Und ja, das gibt's nicht nur im Sportbereich, sondern eben im Luxusbereich auch. Ein Beispiel auch Dior. Dior hat jetzt ein Wellness-Retreat gemacht im Edenrock in Südfrankreich, macht eine Marke wie Dior, die bekannt ist für Fashion, die bekannt ist für Style, macht plötzlich ein Wellness-Retreat. Mhm.
Ja, weil es einfach so relevant geworden ist, wie man sich fühlt, ja. Und sie docken da einfach an diesem gerade eben sehr aktuellen Bedürfnis an, dass wir eben sehr motiviert sind, das Maximum rauszuholen aus dem, wie wir uns in unserem Körper, in unserem Zuhause irgendwie fühlen können, ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben im Kontext vom Trendbüro haben wir seit ein paar Jahren die These, dass wir glauben, dass 2035 eigentlich jeder Teil der Gesundheitsindustrie ist. Du und ich auch, ja. Weil es wird sich gar nicht mehr vermeiden lassen, weil diese Linse, was hat das, was wir jetzt gerade machen, was wir gerade erleben, was hat das für einen Effekt auf mein körperliches Empfinden? Diese Linse, die wird man, glaube ich, jetzt immer mehr überall mitdenken müssen, ja.
Spannend, total spannend. Was mir auffällt, wenn man so diese ganzen Innovationen sieht und auch nochmal Nike, House of Innovation, dann sieht man, okay, das ist in New York, das ist in Shanghai, das ist in Paris, Dior Wellness Retreat ist in Südfrankreich. Wir sind hier in München, wir sind bei Avantgarde. Warum gibt es diese Innovation eigentlich nicht in Deutschland?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, Tom, wenn ich die beantworten könnte. Ja, ich glaube einfach, dass wir natürlich jetzt gerade, was ich anfangs schon gesagt habe, dass wir ja so ein bisschen diese Herausforderung haben, dass es vielerorts einfach viel wirtschaftlichen Druck gerade gibt und dass man aber gleichzeitig so aus dieser Anspannung raus jetzt so mutig sein muss. Ich glaube, das ist einfach für viele Unternehmen vielleicht eine große, ernstzunehmende Herausforderung gerade, ja.
Was bedeutet das jetzt für Unternehmen, die jetzt auch zugehört haben bei dem Podcast und sich fragen, okay, was mache ich? Wir haben gerade gesprochen von Hermes, von Dior, von Nike, von Adidas, von Louis Vuitton, aber das gibt natürlich noch 10.000 andere Marken, die mehr oder minder wahrscheinlich das machen, was noch klassisch Marketing ist. Was ist dein Rat? Was gibst du denen mit?
Ja, also mein Rat ist, wir haben das auch viel diskutiert im Rahmen der Trends to Watch vom Trendbüro, wo wir eben einer der Trends, die wir für 2025 rausgegeben haben, ist Sea of Sameness. Also wir sagen, es gibt mittlerweile einfach so viel Mittelmaß. Ja, von den 17 erfolgreichsten, wenn du dir die Top 20 Filme, Box-Office-Daten anschaust, die jetzt in Deutschland erfolgreich waren, waren die 17 davon waren Sequels, Prequels, Spin-Offs und so weiter. Nur 3 waren quasi etwas, was man davor noch nicht gesehen hat. Und vor diesem Kontext, dass es eben gerade so mit umso mehr technischen Möglichkeiten immer mehr Einheitsbrei entsteht absurderweise. Ja, wir hatten ja noch nie so viele Möglichkeiten, tolle Sachen eigentlich zu machen. Ja, dass es aber dazu führt, dass immer mehr einfach so das, was man schon gesehen hat, irgendwie aufgekocht, anders verpackt wird, glaube ich, wäre so ein pauschaler Tipp oder so eine pauschale Empfehlung einfach, dass wir wirklich als Marketeers eine Aufgabe haben, wirklich uns hinzusetzen und zu überlegen, was kann ich machen, was wirklich unique ist, ja? Womit kann ich nicht nur einfach die 10. Idee in einen so einen Container, der eh schon voll ist und man hat es schon gesehen und gab es schon in der Form. Also ich glaube, es lohnt sich einfach gerade diese Zeit und diese Schleife zu drehen und wirklich zu sagen, hey, lass uns echt was machen, was unerwartet ist, was raussticht, also was wirklich dann auch, weil alles kostet Geld, ja, auch Sachen, die dann irgendwie Mittelmaß sind. Also wo kann ich wirklich jetzt mal so alles reinstecken, was ich an Intelligenz über meine Marke, über die Leute, über meine Zielgruppe, über diesen Zeitgeist und wie kann ich wirklich mit dieser Ambition als Marketeer morgens aufstehen und sagen, ich möchte wirklich was machen, was Leute begeistert. Ja? Weil Marketing muss Begeisterungsindustrie sein. Ja?
Aber sind die Menschen dafür ready, die Macher, die Entscheider, die Marken, sind die ready dafür? Ich meine, das große Thema ist, es gibt nur noch diese beiden Gefühle, Unterforderung oder Überforderung. KI ist dominierend und jetzt noch plötzlich ein völlig neues Gefühl da, dass es darum geht, eben Produkte, Marken zu fühlen und nicht mehr zu sehen. Kannst du nachvollziehen, wenn das auch Entscheiderinnen, Entscheider einfach mal überfordert und absolut sagt, womit kommst du jetzt noch?
Ja, absolut. Und trotzdem glaube ich einfach, dass Marketing, wenn wir so unsere, als Marketeers so unseren Platz im Markt behalten wollen, dann müssen wir mit dieser Challenge einfach klarkommen.
Was nimmst du wahr in den Gesprächen, die du mit Kundinnen und Kunden hast?
Was nehme ich wahr? Ich nehme natürlich diesen Druck wahr, der gerade in vielen Unternehmen einfach herrscht, ja, und dass du, wenn dann zum Beispiel kleinere Budgets einfach da sind, dass das, was man dann macht, einfach wirklich funktionieren muss, dass es wirklich auf den Punkt sein muss. Ich nehme wahr, dass wir gerade wieder so, nachdem wir jetzt so viele Jahre so sehr stark datengetrieben gehandelt haben, auch im Marketing, nehme ich wahr, dass sich wieder so ein bisschen das auftut, dass man sagt, okay, aber wir wollen einfach wirklich vielleicht uns auch mal was trauen, was nicht bis ins letzte Detail durch Daten abgesichert ist, ja, sondern wir müssen wieder ein bisschen auch diese Intuition, also dieses Bauchgefühl und mit Leuten reden und okay, was können wir uns jetzt wirklich trauen, was ist wirklich stimmig. Also ich nehme schon wahr, dass so ein bisschen, weißt du, dieses ganz automatisierte Marketing-Age, dass das wieder so ein bisschen zu Ende geht. Aber da sind wir, glaube ich, gerade so in diesem Wandel, dass die Versuchung einerseits eben sehr groß ist, ganz viele automatisierte, einfache Wege, zu gehen und was es braucht, ist aber, glaube ich, ein bisschen das Bauchgefühl, den Mut und diesen Explorationsgeist, jetzt da mutig und kreativ in der Krise zu handeln.
Automatisiertes Marketing-Age hast du gerade gesagt. Gerade in Zeiten von KI sagen ja viele, ich brauche gar keine Agenturen mehr, ich kann das doch alles mit KI machen. Kennst du wahrscheinlich die Aussage?
Die kenne ich, ja. Jetzt sind wir ja als Avantgarde einfach 40 Jahre im Experience-Marketing, was natürlich immer noch ein Space ist, in dem du einfach, die KI baut jetzt einfach keinen Messestand. Die KI baut jetzt einfach noch kein wirklich haptisches Erlebnis in den physischen Raum. Ja, deshalb haben wir im Moment eine Position im Markt, die, sagen wir mal, von unserem Produkt her noch relativ sicher ist, sage ich jetzt mal. Aber natürlich drängen immer mehr Akteure jetzt auch in diesen Bereich rein, weil eben sehr viele gerade erkennen, dass du kannst ganz viel natürlich automatisiert vielleicht noch machen, aber da wo es dann wirklich die Brücke ins Leben braucht, ja, da wo dann wirklich am Ende was stehen muss, was dann idealerweise auch so ausschaut, wie es in der Planung oder wie es im Konzept ausgesehen hat, wenn du dann dafür wirklich jemand brauchst, dann brauchst du halt immer noch gute Agenturen, die diese Erfahrung auch haben. Ja.
Okay. Lass uns bitte die Learnings nochmal zusammenfassen. Also wir lernen, es gibt nur noch zwei Pole. Es gibt den Minimalismus und Maximalismus. Und du nennst das Burnout oder Boreout. Also entweder ausgebrannt oder total gelangweilt. Burnout ist natürlich auch ein Krankheitsbild. Mhm. Ist das etwas, was du auch wahrnimmst, dass dieser Druck, der für alle da ist, mhm, dass das viele auch in einen Bereich bringt, wo es eben nicht nur um Marketing geht, sondern eben man auch aufpassen muss, eben auf Kundenseite natürlich, dass die Leute nicht in Burnout kommen.
Ja, also ich habe schon, wir reden ja auch viel immer darüber, wie arbeiten jetzt jüngere Leute heute, wie haben wir vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, wie ging es da noch zu und wie ist man mit den Überstunden und so weiter. Und dann finde ich, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass als wir früher so Agenturleben, da ist man zwar lange vielleicht gesessen, aber wir sind auch mal zu einem Termin am Tag gefahren, weißt du? Und dann sind wir wieder zurück, dann hat man ein bisschen geratscht auf der Fahrt hin, hat man geratscht auf der Fahrt zurück, dann hat man einen Kaffee getrunken und dann war der Tag auch schon wieder zu Ende. Heute haben die Leute ja bei uns im Projektgeschäft teilweise 5 oder 6 Kundenmeetings digital, einen nach dem anderen. Ja. Und das ist was ganz, ganz anderes. Das heißt, die Anstrengung, die du da hast, wie du dich da konzentrieren musst, wie schnell du von einem Thema aufs andere wechseln musst. Ich finde, es ist ein anderes Arbeiten und es zehrt sehr stark aus. Und es ist nicht immer nur, junge Leute wollen jetzt ja irgendwie so anders arbeiten, sie wollen jetzt ja nicht mehr so krass sich irgendwie da in den Überstunden reinhängen. Es zehrt ganz anders aus, als wir vor 10 oder vor 15 Jahren noch gearbeitet haben. Und deshalb glaube ich schon, dass es eine Zeit ist, in der es auch einfach wichtig ist. Da siehst du ja auch wieder so dieses Boreout, Burnout. Das sind so diese zwei Pole, mit denen man dann ja einfach so arbeiten muss. Ja, dass es einfach so wichtig ist. Wo sind die Pausen? Wo sind jetzt wieder die Spaces, wo man sich aufladen kann? Also ich merke eben, dass es bei uns in den Teams für die Leute einfach dann so genial ist, sich da wochenlang für was aufzuarbeiten, was dann aber auch im echten Leben da steht. Weißt du, das motiviert so unglaublich, dann an so einem Messestand oder auf so einem Event oder auf so einer Party zu sein. Da kriegst du dann wieder so viel zurück, ja. Und so viel beim digitalen Arbeiten ist es dann ja so abstrakt. Dein Tagwerk ist ja so abstrakt. Und das finde ich schön, dass es bei uns dann diese Momente wieder gibt, wo du so diese Zufriedenheit und so dieses, ich habe hier wirklich auf was hingearbeitet, was dann echt ist und was wirklich anfassbar ist und erlebbar ist, ja. Und schön, dass du es nochmal sagst. Natürlich ist der Begriff Burnout jetzt so ein bisschen in so einer inflationären Verwendung, ja. Aber es gibt ja eben auch viel Daten, wie wir eigentlich in so einer bisschen so einer kollektiven Burnout-Situation auch gerade vielerorts irgendwie sind und wie dieses Phänomen jetzt, wo es ein dieses Krankheitsbild jetzt, wo es auch einen Namen hat, ist es wichtig, weil man das jetzt eben auch benennen kann, auch im medizinischen Sinn, ja. Vielleicht gab es das schon auch vermehrt vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, aber sobald dann was halt auch einen Namen hat, ist es gut, weil dann kann man halt auch drüber sprechen.
Okay. Zweites Learning zwischen Minimalismus und Maximalismus. Habe ich das richtig verstanden, dass ich mich jetzt als Brand, als Kommunikator nicht entscheiden muss nach dem Motto, oh, ich entscheide für Maximalismus oder ich entscheide auf minimal, sondern dass ich beides leisten muss.
Ja, ich glaube, dass es eben um diese fein kuratierte Reise, das ist eigentlich fast so eine Art Mood-Management, was ich als Marke, wo es mal Angebote gibt, die gehen in die eine Richtung, wo es mal Angebote gibt, die gehen in diese ruhige, gehen in diese stille Richtung. Also, dass ich in der Lage bin, dass es nicht so Zufallsprodukte sind, welches Feld ich bediene, sondern dass ich mir sehr gut Gedanken darüber machen muss, welche Stimmungen, welche Gefühle möchte ich hier aktiv in die Welt bringen und dass es quasi eine Ebene ist, die wichtig wird, einfach zu entscheiden, welche Stimmung soll das Ganze hier haben und warum.
Okay. Und für die Gen Z gibt's das Learning, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt einen schönen Satz dazu, der heißt, für die Generation, die aufgewachsen ist mit konstanter Stimulation, ist plötzlich dieses Umarmen von Langeweile, dieses wirkliche Umarmen und sich freuen auf Langeweile, ist nicht nur Sehnsucht, sondern auch eine Form von Rebellion gegen den sozialen Druck, gegen diesen sozialen Druck natürlich über Social Media, der einfach da ist. Und was ich interessant finde bei diesem Gedanken, dass diese Sehnsucht und die Suchen nach Langeweile gerade in der Gen Z auch als eine neue Form von Self-Empowerment gesehen wird.
Ja, eben, dass man eigentlich so getriggert ist, vielleicht so viel Content zu konsumieren, so viel Content selber zu produzieren. Das iPhone ist natürlich, alle Tools sind ja auch so angelegt, dass wir sie maximal viel nutzen, dass wir maximal viel interagieren, dass eigentlich kann ich mich ja den ganzen Tag beschäftigen, von einem kurzen Video springe ich ins nächste und merke eigentlich gar nicht, ach, jetzt sind wieder 3 Stunden vorbei. Und das ist so dieses, deshalb so dieser rebellische Aspekt. Du musst ja aktiv heute was tun, um nicht zu langweilen. Früher war das vielleicht andersrum, ja. Und deshalb aber ganz bewusst zu sagen, okay, wo drücke ich jetzt mal Pause? Und wo ist mal wirklich so ein Moment, der ist wirklich analog, den muss ich aber ja fast schon aktiv herbeiführen, ja. Und dann auch wieder dieses, wow, wie cool kann das denn mal sein, wenn man eine Stunde mal einfach nur zum Fenster rausschaut, ja. Und es ist aber, darauf ist ja so unser Alltag gar nicht mehr so richtig angelegt.
Okay. Und was ist das Takeaway für die ganzen Brands? Ist deine Empfehlung jetzt zu sagen, okay, schaut euch an, was ihr macht und sortiert alles nur in 2 Fächer, entweder Maximalismus und Minimalismus, und alles, was dazwischen ist, haut's raus, braucht ihr nicht mehr?
Ja. Das ist jetzt natürlich sehr radikal. Ich würde sagen, für mich ist es eine Linse, die ich mir jetzt gerade in unserer Arbeit wirklich aufziehe, ist so dieses, schaffe ich das mit diesem Konzept, schaffe ich das mit dieser Idee, wirklich ein Gefühl von so, wow, das haben wir so jetzt noch nicht gefühlt. Also was wir vorher hatten, so dieses, die Unfelt. Ich finde, das gibt so eine ganz gute, das ist ein ganz einfacher Richtwert zu sagen, schaue ich jetzt da auf diese Idee, schaue ich auf diesen Marketingplan, und wo sind da diese Elemente, die diese Qualität haben, ja? Und kann man vielleicht ein bisschen was von dem, wo wir das Gefühl haben, gibt's alles, sticht irgendwie nicht wirklich raus, kann man sich vielleicht trauen, ein paar Sachen von denen einfach dann vielleicht gar nicht zu machen und dafür ein bisschen Effort zu bündeln für die Sachen, die dann einfach wirklich fein rausstechen, ja, indem sie ungefühlt entweder in minimalistischer oder in maximalistischer Ausprägung sind.
Du hast jetzt sehr oft nochmal gesagt, Gefühl und gefühlt, und ich glaube, das ist so das Haupt-Learning, was wir, glaube ich, heute aus Tomorrow mitnehmen können. Es gibt den Satz dazu, connecting to brands through connecting to ourselves.
Ja.
Darum geht es heute, dass man eben zu einem Brand connected, eben nicht mehr über das Produkt, übrigens auch nicht mehr über das Logo, ganz im Gegenteil, Logo oft eher hinderlich ist, viele auch Logos verweigern, wenn ich uns beide sehe, wir tragen eigentlich auch kaum Logos. Das ist wirklich connecting durch Gefühle ist.
Ja, genau. Und eben auch so eine persönliche Komponente. Also was wir eben vorher hatten, auch so bei diesem Nike-Beispiel. Also ich spüre irgendwie so, wow, diese Marke hat mir jetzt einen Moment geschenkt, in dem habe ich mich jetzt gerade gut gefühlt, oder in dem habe ich für mich was gelernt, oder in dem hat für mich eine kleine Entwicklung stattgefunden. Oder ja, da ist mir jetzt was klar geworden, oder war ich verbunden mit mir. Ja, also deshalb haben wir das so formuliert, so connecting to brands by connecting to yourself. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein Suchfeld, weißt du, da müssen wir jetzt erstmal explorieren, wie schaut das aus und wie werden diese Ideen aussehen, aber die werden vermehrt kommen im nächsten Jahr, und da bin ich sehr gespannt, von wem und in welcher Form.
Okay, und finden werden wir sie wahrscheinlich unter dem Hashtag Wowism. Wowism und Wondertainment.
Ja, ja.
Wow, wir haben neue Buzzwords, Wowism und Wondertainment. Ist es das? Und bei allem Double Think. Immer zweimal nachdenken.
Double Think. Es kann beides, also eben dieses nicht, ah ja, jetzt ist es so und jetzt ist es so, sondern es kann auch beides gleichzeitig wahr sein. Und diesen Widerspruch auszuhalten, das kann ein unglaublicher Innovationstreiber für uns alle sein.
Okay. Sabine, nimm uns bitte zum Schluss noch mit in deine Karriere, in dein Leben. Wie bist du hier reingekommen und wieso weißt du das alles, was du machst? Du hast einen ganz interessanten Werdegang. Du bist in der Nähe von Stuttgart geboren, hast dann an der Ludwig-Maximilian-Universität Kommunikationswissenschaften studiert und bist dann hier zur Avantgarde gekommen. Und das Besondere bei dir in einer Welt, die sich ständig ändert, Marketing, Ideen, Kampagnen, Experiences, die sich ständig ändern, bist du die Konstante. Ja. Du bist schon immer hier.
Ja, ich bin tatsächlich schon lange hier und habe aber das Gefühl, dass ich eigentlich so viele verschiedene Jobs hatte. Ich habe ja im Ausland mit Büros aufgemacht. Ich war dabei, als unser Dubai-Büro aufgemacht hat, also unser Abu Dhabi-Büro. Dann habe ich ganz, ganz viel auf der Welt gearbeitet, sodass es eigentlich jedes halbe Jahr war irgendwie anders. Ja, dann habe ich ganz viel, war ich in dieser Speerspitze mit dabei, als wir quasi angefangen haben, nicht nur so als Umsetzungsagentur zu arbeiten, sondern eben auch strategisch. Habe da ganz, ganz viel gelernt und immer tolle Unterstützer hier gehabt im Haus. Und dann kam irgendwann so der Punkt, weil mich halt einfach immer so dieses, okay, wie können wir jetzt auch strategisch einfach wieder was denken oder was aufs Papier bringen, was es so einfach noch nicht gibt. Dadurch bin ich dann eben, wann war es jetzt, 2020 beim Trendbüro gelandet, das ist eine Tochtergesellschaft von uns, weil das einfach mich immer so total fasziniert hat, so wo geht's weiter? Also was ist das Nächste? Was ist das nächste Ding? Und da musst du einfach immer eine Antwort haben als Agentur darauf. Ja. Und dann kam jetzt eben Anfang des Jahres in der Geschäftsführung von der Avantgarde Deutschland und dem Trendbüro eben so dieser Zusammenschluss quasi so dieser sämtlichen Karrieren, die ich in der Avantgarde und in der Gruppe jemals gemacht habe, weil ich eben alles von der Pike auf gelernt habe und jetzt quasi so in der Gesamtverantwortung hier bin, was ich total spannend finde.
Wow, Glückwunsch. Congratulations.
Danke.
Du bist jetzt offiziell Managing Director Avantgarde Germany und du bist seit 2008 hier und seit 2020 sagst du, machst du das Trendbüro. Einmal zur Erklärung, was ist der Unterschied zwischen Avantgarde und dem Trendbüro?
Also das Trendbüro ist ja unsere hundertprozentige Tochter, ein Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen Wandel. Da haben wir uns ja immer, das Trendbüro gibt es seit 92, ist vom Professor Peter Wippermann gegründet und wurde dann von der Avantgarde gekauft. Und das ist quasi immer einfach so unser Think Tank. Also so das ist einfach so diese Stelle, die uns in der Avantgarde einfach immer mit diesen Insights versorgt, die uns immer mit Zeitgeist versorgt und die immer quasi auch so unsere, so diese Absicherung, dass was man bei der Avantgarde kauft, sich auch einfach immer nach 2025, 2026 oder 2027 anfühlt.
Aber so viele in deinem Business, die springen von Agentur zu Agentur, da machen sich irgendwann selbstständig. Hast du nie den Plan oder den Wunsch gehabt?
Also was einfach hier, und das wirst du wahrscheinlich mit vielen Leuten haben, wenn man mit der Avantgarde spricht, dass einfach dieses Gefühl, da sind wir wieder bei diesem Vibe. Also es gibt so diese DNA, weißt du, so dieser Kleber hier in dieser Firma, wie wir miteinander sind als Menschen, wie wir Herausforderungen angehen, wie wir so aufeinander achten, wie wir zusammen feiern. Weißt du, das ist einfach so speziell. Und ich bin hier emotional so verwurzelt. Das war für mich einfach nicht denkbar. Nee. Und dadurch, dass ich aber eben so viele Stationen hatte im Unternehmen, war das auch einfach immer Abwechslung. Dann habe ich zwischendrin 3 Kinder bekommen, weißt du, das musst du als Frau auch noch alles irgendwie so juggeln und hinkriegen. Und es war einfach immer, weil wir ja das einfach auch nicht nur unser Name ist, sondern auch einfach unsere Ambition, weißt du, immer nach vorne zu denken, immer so dieses Limit zu pushen von dem, was es im Markt einfach gibt und was man da macht. Dadurch ist es einfach schlichtweg bis zum heutigen Tag nie langweilig geworden.
Du hast eine unfassbare Energie und du hast schon bei unserem letzten Treffen, bei dem letzten Avantgarde Voices, hast du schon so einen wunderbaren Begriff gehabt, der hieß Future Hangover. Was bedeutet, alles, was an Zukunft auf uns zukommt, wir sind immer so nice und umarmen alles, machen alles mit, hier Social Media, New Work, Remote Work, super Teams, Teams ist alles und jetzt KI, her damit, wir können es gar nicht schnell genug machen. Aber am Ende war dein Post-Future-Hangover, dieses Gefühl, egal wie sehr wir das umarmen, das Neue, es macht uns am Ende nicht wirklich happy. Jetzt kommt etwas Neues dazu, was du gerade gesagt hast. Wir leben plötzlich in einem German Zeitgeist zwischen Minimalismus und Maximalismus. Wie schaffst du das, dass dich das nicht alles überfordert?
Wie ich das schaffe. Also da sind wir, glaube ich, wieder beim Minimalismus. Also ich bin jemand, der sehr stark so diese Erlebnisse sucht, die einen so erden. Also weißt du, für mich ist das ein totales Highlight, hier mit dir zu sitzen und ein schönes Gespräch zu haben. Also so das nährt mich total. Und dann kann ich jetzt nachher wieder, wenn ich in der S-Bahn sitze, dann schaue ich wirklich raus und schaue mir die Bäume an. Also weißt du, ich versuche so sehr wie möglich im Moment zu sein, weil das ist einfach der Raum, den wir so gestalten können. Und alles nach vorne, alles nach hinten, es ist in der Sanduhr genau dieses eine Korn, was gerade so in der Mitte durchläuft, ja. Und da versuche ich mich drauf zu konzentrieren, weil das ist das Einzige, was mich zumindest einfach so nachhaltig glücklich macht. Und ich bin ein auch sehr naturverbundener Mensch, also ich wohne ja auch am Chiemsee. Und so, weißt du, so 3 Stunden durch den Wald zu laufen und dann so einen Pilz zu finden. Ja, für mich gibt's nichts Krasseres.
Oh.
Ja.
Was für ein...
Dieses Gefühl, Gefühl. Ja. Und so dieser Dopaminrausch in diesem Moment, wenn du so... Also das, da kann ich mich einfach so auftanken. Hm. Da bin ich... Das gibt so viel Optimismus. Also auch einfach dieses Erleben in der Natur, das ist so mein Anker.
Was für ein schöner Bonusgedanke, Sabine. Wahnsinn, vielen Dank. Fokussierung auf das eine Sandkorn. Ich finde diesen Satz so toll. Ich bin sicher, der wird mich den nächsten Tagen nicht loslassen, weil wir leben ja alle in so einer gehetzten Zeit. So alles muss sofort sein, jetzt so viele Sachen, 1000 Meetings am Tag. Und ja, ist schon wieder zu Ende. Oh Gott, man hat noch so viele Dinge zu erledigen. KI kommt, wird alles verändern. Und du sagst so, Fokussierung auf das eine Sandkorn, diese Sanduhr, nicht nur einfach den Sand durchrauschen lassen, sondern Fokus auf ein Korn. Wow. Danke für den Gedanken. Danke für den Gedanken. Das muss ich ausprobieren. Noch 2 Fragen. Was motiviert dich? Was ist das, was dich antreibt?
Mich motiviert, also auch alles, was wir so heute besprochen haben. Ich liebe das zu sehen, wenn andere Leute oder wir selber gute Arbeit machen. Also ich bin wirklich fasziniert von guten Ideen. Das ist so ein Benzin, damit komme ich sehr, sehr lange durch den Tag. Also mich fasziniert intelligentes, schlaues Denken. Hast du es ja auch gemerkt, weißt du, dann kommt wieder jemand mit einem Wort, dann kommt wieder jemand mit einem Gedanken oder dann kommt wieder jemand mit einem Zusammenhang, der neu ist. Und so diese Neugierde, ich würde sagen, Neugierde ist mein Motor. Ja.
Wow. Und Sabine, die letzte Frage, was ist dein Life-Learning oder anders gefragt? Du bist jetzt 46, bei allem, was du gemacht, erreicht, gesehen, erforscht, getrendet hast. Welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ich glaube, ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert. Ich glaube, ein Studiengang, in dem jetzt so heute zu 90% alles anders ist als damals. Ich glaube, ich hätte es schon gut gefunden, wenn ich ein bisschen mehr vielleicht ein Handwerk oder was jetzt nicht jeder, der ein bisschen lesen kann und der ein bisschen erzählen kann, vielleicht auch machen kann, weißt du, so ein uniques Skill. Also ich hätte gerne so ein Skill. Also weißt du, jetzt bist du Goldschmiedin oder bist du Schreinerin oder bist du irgendwie Gärtnerin. Also weißt du, so mich fasziniert das unglaublich, wenn einfach Leute was handwerklich können, was ich mir jetzt nicht einfach irgendwie so improvisieren kann. Weißt du, so. Und deshalb so glaube ich, so dieses auch wieder weg so von der Kopfarbeit und zu schauen, so was kann man, weil es auch so glücklich macht, weißt du, so was kann man wirklich an Skills, die man mit der Hand irgendwie so ausführt. Ich glaube, da hätte ich, wenn ich jetzt nochmal junger Mensch wäre, würde ich da auf jeden Fall mal eine Runde über so eine Ausbildung drehen.
Und jetzt geht es nicht mehr, du hast ja den Begriff von Double Think geprägt. Du könntest ja auch sagen, Minimalismus, Maximalismus. Ich mache hier die Trendforschung, ich mache hier Avantgarde und nebenbei habe ich noch eine Tischlerei.
Ja, schauen wir mal. Das ist ein gutes Ziel. Da sprechen wir mal nächstes Jahr drüber, ob das irgendwie funktioniert.
Wow,
Sabine. Zeitlich lässt das gerade sehr wenig andere Karrieren nebenher zu, was auch gut so ist.
Sabine, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Tolle, tolle, tolle Learnings, die ich mitnehmen kann. Wirklich gefühlt ist das Neue gesehen. Und Fokus auf das eine Sandkorn.
Das nehme ich mit.
Danke, alles Liebe für dich, Tom. Für deine Family, für die ganze Avantgarde Group. Und wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen, klugen Gedanken.
Vielen Dank dir, Tom. Hat Spaß gemacht.